Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu Coltrane Fritsch und bei mir zu Gast heute der Theo Salzmann. Guten Morgen, Theo.
Guten Morgen.
Du warst noch nicht zu Gast, deswegen stell dich doch am besten selber mal kurz vor, wer du bist, was du machst und warum du hier bist.
Ja, ich bin Theo. Ich bin eigentlich Medienstudent, aber ich arbeite nebenbei auch noch als Redakteur für xboxfront.de. Das ist quasi einfach eine Xbox-Seite, wo wir täglich aktuelle News etc. haben und regelmäßig Tests und Specials. Genau.
Und für die hast du auch das neue Gears of War gespielt, nämlich nicht etwa Gears of War 4, wie man denken könnte. Nein, es ist ja nicht nur Year of the Bow, es ist ja auch Jahr des Prequels mal wieder. Und deswegen ist das neue Gears of War quasi ein altes Gears of War, nämlich Judgment nennt sich der Teil. Und ist der direkte Vorgänger quasi zum ersten Teil oder spielt 25 Jahre vor dem ersten Teil, sowas um den Dreh?
Ich muss direkt überlegen, waren es 25? Ich glaube, es waren sogar mehr, aber ich bin mir gerade über die Jahreszahl auch nicht hundertprozentig sicher. Es spielt auf jeden Fall wenige Wochen nach dem Emergency Day. Mhm. Also nach dem Tag, an dem quasi die Locust, die
15 Jahre hast du geschrieben.
So. 15 Jahre waren es, ja. 15 Jahre? Okay, irgendwas mit einer 5 war mir auch in Erinnerung, aber ich wusste es selber jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls, dass die Locust genau den Planeten Zera auf die Oberfläche von Zera angegriffen haben.
Mhm. Genau. Und dadurch, dass es ein Prequel ist, muss es nicht zwingend ein anderer Charakter sein, aber es ist ein anderer Hauptcharakter. Also wir spielen nicht mit den bekannten Squad, den wir in der Gears of War Trilogie begleitet haben, sondern wir haben eigentlich nur zwei bekannte Namen dabei, nämlich als Hauptaktor der Baird, der Damon Baird, der Blonde, der so ein bisschen nervig ist, gell?
Genau.
Und Coltrane, tut, Cole.
Ja, wobei ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht war, dass Baird in Judgment in der Story nämlich gar nicht nervig ist eigentlich. Also er ist so ein richtig gewöhnlicher, schnöseliger Held schon fast, muss man sagen. Das war ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ja, und dann haben wir noch zwei weitere Teammitglieder im Kilo-Squad, so heißt jetzt der Squad in Gears of War Judgment. Und zwar Sophia Henrik und Garen Paddock. Und gerade letzterer ist eigentlich ganz interessant, weil der eigentlich ein Kriegsflüchtling ist, der ursprünglich in der Armee war, gegen die Core oder in Englisch, glaube ich, die COG quasi vorher gekämpft haben.
Mhm. Aber das sind neue Charaktere.
Genau, das sind komplett neue Charaktere, die, glaube ich, auch weder in Comics noch in Büchern bisher aufgetaucht sind. Aber da möchte ich mich jetzt nicht zu sehr festlegen. Ja. Ich habe zwar die meisten Comics gelesen, aber bei den Büchern habe ich gerade erstmal einen Blick reingeworfen. Deswegen.
Genau, also Gears of War basiert natürlich auf der, also auch ihr Gears of War Judgment, kommt jetzt diesen Freitag, glaube ich, raus, morgen in den USA. Und ist natürlich von Epic Games, wobei dieser Prequel jetzt weitergegeben wurde an die polnischen Produktionsstudio von People Can Fly, die wir vor ein paar Jahren so gefeiert haben hier im Podcast, die das fantastische Bulletstorm gemacht haben. Und die dann sozusagen damit beauftragt wurden, diesen Vorgänger jetzt zu machen.
Genau. Und ja, ist eigentlich, finde ich, ganz gut gelungen. Also man merkt jetzt nicht direkt, dass es ein anderes Studio ist. Ich finde lediglich, also die Kampagne macht wahnsinnig viel Spaß.
Ganz kurze Anekdote, da schließt sich übrigens der Kreis zu dem Podcast heute, warum wir zusammen podcasten. Als ich Bulletstorm auf der Gamescom das erste Mal gesehen und gespielt habe, war ich zusammen mit Chris von Game One in dem Vorführraum. Und Chris hat Bulletstorm gespielt, hat gesagt, geil. Und hat zu mir gesagt, hier willst du das Gamepad mal haben. Da kannten wir uns noch nicht. Und ausgerechnet heute bist du heute zu Gast, weil ich Chris angefragt habe, ob er Lust hat auf Gears of War. Und er hat zeitlich keine Zeit gehabt. Und er hat gesagt, hier, frag doch mal den Theo. Hat dir quasi das Podcast-Pad weitergeleitet.
Aber das ist sehr schön. Aber da freue ich mich.
Da cool. Schließt sich der Kreis hier mit People Can Fly, genau.
So. Ja, vor allen Dingen, zumal ich Chris ja auch quasi auf einem Event kennengelernt habe, nämlich zu Gears of War Judgment. Also quasi die Liebe zwischen uns ist noch ganz frisch, wenn man so will.
Chris, der alte Verkuppler hier. So.
Ja, absolut.
Genau. Du hast gesagt, man merkt nicht viel davon, dass es People Can Fly gemacht hat.
Nee, also es fühlt sich an wie Gears, es sieht aus wie Gears und es ist, also es ist richtig gut. Ich finde trotzdem leider, dass die Kampagne so ein bisschen das schwächste Glied im Spiel ist, zumindest was die Story betrifft, weil die halt relativ oberflächlich ist und vor allen Dingen der Bösewicht halt völlig, naja, man kann schon fast sagen, lächerlich ist, weil er wird nicht vorgestellt so richtig, er ist halt einfach da, er hat keine wirklich spektakulären Auftritte und der letzte Auftritt dann, ohne spoilern zu wollen, ist dann auch, sag ich mal, verhältnismäßig unspektakulär. So, das ist irgendwie ein bisschen.
Ist aber so ein Problem, was Prequels eigentlich oft mit sich bringen, irgendwie, finde ich, weil man hat natürlich jetzt schon so diese Story durchlebt, alle drei Teile gespielt und es ist zu einem Finale gekommen und man hat mit dieser Serie eigentlich auch schon abgeschlossen. Mir geht's gerade ganz ähnlich mit God of War Ascension, auch ein Prequel zu der God of War Trilogie. Und ich habe so ein ganz ähnliches Gefühl, wie du jetzt beschreibst. Man hat eigentlich irgendwie schon so das Gefühl, eigentlich weiß man schon, was passiert. Es ist nicht mehr ganz so beeindruckend. Die Serie ist so bekannt. Es fühlt sich schon so ein bisschen an, wie nach Hause kommen, gell?
Ja, absolut.
So, man fühlt sich sofort heimisch und man weiß auch, was man davon hat. Aber man vermisst so ein bisschen die Innovation oder die Erneuerung. Und dadurch, dass es auch thematisch eben ein Prequel ist, fehlt noch so ein bisschen so zusätzlich diese Neuerung, was auch die Geschichte und die Charaktere angeht, weil man als Entwickler ja auch so ein bisschen gehemmt ist. Man kann mit den Charakteren ja nicht ganz, ganz neue Sachen machen. Es muss ja immer in den Kanon auch irgendwie noch reinpassen für die Sachen, die noch passieren werden.
Ja, absolut. Wobei tatsächlich, also ich habe jetzt gar nicht so viel erwartet, dass die Kampagne so unglaublich revolutionär Neues macht oder so. Ich wollte eigentlich ja tatsächlich mehr vom Alten in dem Fall. Und das aber eben gut und spektakulär. Und das hat es mir eben irgendwie nicht so gegeben. Also man muss ganz klar sagen, im Koop macht es wahnsinnig viel Spaß.
Das war immer das Highlight von Gears, fand ich auch. Ja.
Absolut. Und die Umgebung etc., generell die Grafik, die Lichteffekte, das sieht alles wirklich großartig aus. Also ich würde das schon auf eine ähnliche Ebene wie das Tomb Raider Reboot stellen, weil es wirklich richtig gut aussieht.
Optisch meinst du jetzt?
Ja, optisch. Und auch erzählerisch finde ich theoretisch die Art und Weise, wie es erzählt wird, total gut. Aber das Problem ist, dass eben einfach nicht genügend Inhalt da ist, der transportiert werden kann. Und damit relativiert sich das halt so und ist dann so ein bisschen, ja, plätschert halt so vor sich hin und ist auch relativ fix vorbeigefahren.
Aber könnte ich jetzt ketzerisch nicht einfach sagen, so richtig viel Story und Kampagne war bei den alten Teilen ja eh nicht? Also bei den ganzen Gears-Sachen, da ging ja nie so wirklich drum, da eine tolle Geschichte zu erzählen, oder? Also im Gegensatz, der dritte Teil hat mich sogar stellenweise richtig wütend gemacht, was da für eine Story erzählt wurde. Also das war nicht der Hauptgrund, das zu spielen für mich.
Ja, naja, ja, nicht so richtig, aber es hatte halt, glaube ich, einfach insgesamt noch ein paar größere Momente. Und tatsächlich, was ich jetzt gerade so merke, ich bin eigentlich auch immer so der Meinung gewesen, okay, die Geschichte, und ja, sie ist auch gerade, was in den Spielen erzählt wird, jetzt gar nicht so großartig. Aber ich lese jetzt gerade den allerersten Roman und da kriegt man plötzlich ein ganz anderes Gefühl für die Charaktere und dann weiß man, kriegt man auch so ein Gespür dafür, hey, warum sind die ganzen Marines da eigentlich so wahnsinnig fett und mit Muskeln bepackt und die normalen Leute nicht und so. Das ergibt dann im Kontext irgendwie ein relativ stimmiges Bild, was eben so aber blöderweise in der Story der Spiele tatsächlich nicht so richtig wiedergegeben wird. Aber dementsprechend würde ich verneinen, dass es gar keine Geschichte, die erzählenswert wäre, zu erzählen gibt. Also ich denke, dass da schon durchaus Potenzial da ist. Allerdings hat sie Epic immer sehr schwammig erzählt. Also gerade die Auflösung in Gears 3, ich bin bis ich mich mal ein bisschen belesen habe, die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Locust halt irgendwie eine Alien-Rasse sind, die da auf dem Planeten schon immer gewohnt haben. Und dann habe das gar nicht begriffen, dass die Locust quasi eigentlich ehemalige Menschen mehr oder weniger sind, die durch, glaube ich, wissenschaftliche Experimente und durch diese Emulsionen quasi mehr oder weniger verändert wurden.
Ja, ich finde es auch immer schwierig, wenn es Spiele nicht schaffen. Also ganz, ganz schlimm habe ich das Problem bei der Halo-Serie.
Ja.
Wenn ein Spiel es nicht innerhalb seines eigenen Kampagnenmodus schafft, eine Geschichte so rüber zu erzählen und wenn dann immer die Fans des Expanded Universes quasi ankommen und sagen, ja, aber in dem Roman und in dem Comic und in der Beilektüre und in dem Beipackzettel und in der Sammleredition stand dieser eine Fetzen und das erklärt alles.
Das verstehe ich. Ja, das sehe ich ja ähnlich. Aber trotzdem, also es hat quasi mehr Substanz, als es vortäuscht. Aber wenn, was die Straffheit der Erzählung betrifft, ist Judgment vielleicht sogar tatsächlich schon wieder gut. Also weil es ist, glaube ich, relativ souverän durcherzählt. So, da kann man nicht viel meckern. Es ist alles leicht verständlich, da gibt es nicht viel nachzudenken. Man versteht die Motivation und macht es halt so.
Ja, aber wird irgendwas erzählt, was man nicht schon weiß? Also schafft es dieser Prequel irgendeine Information zu geben, die man nicht schon in den ersten drei Teilen erfahren hat oder die wirklich noch, wo man sagt, ja, dafür hat es sich jetzt gelohnt, diese Story zu verfolgen?
Also würde ich jetzt aus meiner Sicht komplett verneinen.
Ja, okay.
Ja.
Nee, ist ja auch eine Aussage, also
ja.
Stört mich jetzt nicht weiter, also wenn ich mag Gears als Serie, eben im Koop ist es ein Riesenspaß immer gewesen, nur der dritte Teil natürlich.
Ja, stimmt, es gibt ja nur ein.
Nur der dritte darf Spaß machen, offiziell natürlich, ja. So ein Quatsch. Und die, deswegen freue ich mich so ein bisschen auf das Spiel, weil ich gesagt habe, ja, okay, ich meine, ich spiele es gerne und ich mag die Mechanik, deswegen die Frage, hat sich daran wirklich viel geändert? Also ist es jetzt ist es ein Fanservice, dieses Spiel? Also hier ist mehr Gears für die Leute, die mehr Gears wollen. Und da wir die Geschichte nach dem Dreier nicht mehr so problemlos weitererzählen können, machen wir halt ein Prequel? Oder ist da mehr dahinter? Hat People Can Fly noch irgendwie grundlegend was geändert?
Also gar nicht unbedingt People Can Fly nur insofern, dass sie eben in der Kampagne einerseits das Declassified-System eingeführt haben. Das bedeutet, dass man quasi während man den Storyverlauf spielt, einfach gelegentlich gewisse Zeichen findet und an denen kann man den Storyverlauf leicht verändern, was dann dazu führt, dass das Spiel schwerer wird, indem es beispielsweise neue Gegner einem entgegenschmeißt oder indem man nur bestimmte Waffen benutzen darf, indem das Licht gedimmt wird oder die Sichtverhältnisse durch Nebel oder Wind oder irgendwas verändert werden.
Also ähnlich wie die Skulls bei Halo?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin nicht so der allzu große Halo-Fan, habe auch nur einen Teil gespielt. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich nicht der Fan bin. Ich habe nur Halo ODST gespielt und ich habe die deutsche Synchronisation, die hat mich umgebracht. Ich hab's gehasst und ich habe dieses Spiel wirklich, ich hab's nicht ausgehalten. Ich fand's so furchtbar. Da kann ich leider nichts zu sagen.
Okay, nee, also die Skulls in Halo sind auch, da kann man eben Variationen einstellen. Also du hast dann weniger, was weiß ich, die Feinde haben irgendwie mehr Health oder du hast irgendwie bist nach einem Schuss kaputt. Also das sind so Modifikatoren für die Mechanik, ja. Und so ähnlich klingt das jetzt auch mit diesen Zeichen.
Ja, genau. Also im Prinzip sind es Modifikatoren, also festgelegte Modifikatoren, die sich aber relativ angenehm in die Story einfügen. Daher die Geschichte, muss man vielleicht kurz sagen, in Judgment wird folgendermaßen erzählt, dass der Kilo Squad vorm Kriegsgericht steht und die ganze Geschichte mehr oder weniger in Rückblenden erzählt wird. Das heißt, jedes Mitglied des Kilo Squads muss seine Aussage machen vor diesem Kriegsgericht und berichtet quasi darüber, was vorgefallen ist. Und diese Declassified-Missionen sind quasi Ergänzungen, die der Charakter sonst nicht sagen würde. Und diese Ergänzungen fügen dann halt hinzu, ja, wir haben die Theron-Wachen eben nur mit Scharfschützengewehren durch den Nebel abgeschossen, so als Beispiel.
Okay, also genau. So in die Story quasi noch eingewoben, aber es sind optionale Geschichten, die man aktivieren kann.
Genau. Und das andere, was People Can Fly, glaube ich, jetzt noch mit reingebracht haben, ist das sogenannte Smart Spawn System. Kurz S3, das war ihnen immer besonders wichtig, dass man das kurz so nennt, warum auch immer. Ja, dazu kann ich nur sagen, das ist da war viel Werbung im Spiel, aber letzten Endes wirkt sich das relativ wenig auf den Spielverlauf aus und ist jetzt auch nicht so der wirklich Überknüller. Ich habe eher das Gefühl, dass dadurch die KI stellenweise ein bisschen Schwierigkeiten mit der Wegfindung hat und ab und zu mal nicht so ganz weiß, wo geht's denn jetzt hin. Also das ist kein schwerwiegendes Problem, das man jetzt permanent hätte und was einem wirklich unangenehm ins Auge fallen würde, aber es passiert eben und das finde ich, ist mir in den alten Teilen zumindest sehr, sehr selten aufgefallen, dass da irgendwas mit der KI nicht gestimmt hat.
Okay, und warum musste die geändert werden? Also was war der Ausgangspunkt, dass sie gesagt haben, Smart Spawn ist jetzt der neue Scheiß?
Ja, wahrscheinlich, weil man gedacht hat, okay, irgendwie ist es jetzt halt noch nicht genug. Wir müssen jetzt irgendwie noch, wir brauchen noch was gut klingt. Okay. Und Smart Spawn System klingt eben super smart. Und dementsprechend hat man sich wahrscheinlich gesagt, okay, wir haben ein Smart Spawn System und es wird so aufregend für euch, weil die Gegner, die werden nie aus derselben Ecke kommen. Und es werden, je nachdem, wie ihr spielt, kommen andere Gegner. das kann ich so nur wirklich sehr partiell bestätigen. Also okay. In der Regel kommen schon dieselben Gegner und in der Regel kommen sie auch aus derselben Ecke. Und wenn sie es nicht tun, dann ist es zumindest sehr vorhersehbar, wo sie herkommen könnten,
sag okay. ich mal. Also es sollte bedeuten, dass die KI besser geworden ist.
Ja, dass sie besser geworden ist und dass eben die Gegner total smart spawnen. Also, dass sie eben nicht aus, immer aus derselben Tür kommen, sondern eben auch mal hinter dir oder so. Aber naja, das, da ist, glaube ich, wirklich mehr Werbezweck dahinter als echtes Spielprinzip.
Ist aber ein Vollpreistitel, oder? Ist jetzt kein Add-on oder irgendwas Schmalspur?
Nee, absolut. Ist ein Vollpreistitel und ich finde es auch völlig gerechtfertigt, weil der Umfang ist eigentlich wie üblich wirklich ordentlich und das bietet eine Menge. Also ich finde, das ist wirklich, hat einen gerechtfertigten Preis, wenn man sich andere Spiele anguckt.
Was ich gelesen habe, ein großer Skandal ist ja, dass der Horde-Modus nicht mehr dabei ist. Der wurde ausgetauscht mit einem neuen Multiplayer. Also neben dem Koop stand Gears ja eigentlich immer für den kompetitiven Multiplayer oder eben dann auch diesen gemeinsamen, wir verteidigen unsere Basis bis auf die letzte Wave Horde-Modus. Wobei der Horde-Modus jetzt auch so oft schon neu reinkarniert wurde, auch bei Halo mit dem Firefight-Modus und so, dass ich mich jetzt auch schwer gewundert hätte, wenn der nochmal hier wiederbelebt worden wäre.
Ja, na gut, also man muss ja sagen, also eigentlich ist Horde ja nicht so ganz weg. Die haben ja jetzt stattdessen Survival drin. Also, weil ich glaube, so ganz ohne so einen Überlebensmodus, das hätten sie sich gar nicht getraut. Aber Survival, oder vielleicht wollten sie sich ursprünglich trauen. Ich bin tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe das Gefühl, als hätten sie gedacht, sie können es sich leisten und haben dann mitbekommen, okay, da muss noch was rein. Weil im Endeffekt ist Survival mehr oder weniger ein Abklatsch von Overrun, was das Markenzeichen von Gears of War Judgment quasi ist, das, was eigentlich die ganze Zeit von Epic Games mehr oder weniger nach außen getragen wurde, was dieses Spiel so besonders macht.
Das heißt?
Overrun ist im Prinzip die Kombination aus Horde und Beast. Also das waren zwei Spielmodi in Gears of War 3. Mhm. Horde eben der Spielmodus, in dem man einfach kooperativ gegen immer wiederkehrende und größer werdende Wellen von Locust seine Basis verteidigt, wie du schon gesagt hast. Und Beast hat den Spieß eigentlich umgedreht in das und dort hat man dann der quasi war cool, ja. Genau, hat man die Locust gespielt und musste eben so schnell wie möglich in einer bestimmten Zeit die Basen zerstören. Und Overrun ist im Endeffekt jetzt folgendes. Sie haben das Ganze klassenbasiert gemacht auf beiden Seiten. Das heißt, sowohl die COG haben vier verschiedene Klassen und auch die Locust haben, glaube ich, acht verschiedene oder sogar neun, ich bin mir ganz nicht sicher. Acht oder neun, ich weiß nicht genau. Doch, ich glaube acht. Egal. Acht verschiedene Klassen und da bekämpfen sie sich quasi ausschließlich menschliche Spieler, beziehungsweise steigen Bots ein, wenn jetzt ein Spieler fehlt. Und ja, also die Menschen müssen quasi einen Generator verteidigen, haben einen Medic, einen Engineer, der reparieren kann, einen Scharfschützen und einen Soldaten, der quasi die ganze Meute mit Munition versorgt, während die Locust eben auf alles Mögliche, auf diese kleinen Zecken, die Ticker, zurückgreifen können, auf Wretches, die quasi die Gegner anschreien und damit stunnen können. Genau, und die müssen so schnell wie möglich einen Generator zerstören. Und wenn die das geschafft haben, dann wird der Spieß umgedreht, dann wechseln die Teams quasi und die anderen müssen es schaffen, den Generator schneller zu zerstören. Und das Team, das am Ende das Ziel schneller erreicht hat, hat quasi gewonnen. Mhm. Und um auf Survival zurückzukommen, da ist es im Prinzip einfach so, sind dieselben Karten, die für Overrun genutzt wurden. Und man spielt auch klassenbasiert, aber man spielt eben auch wieder gegen Wellen wie in Horde. Allerdings sind es diesmal statt 50 Wellen nur 10 Wellen und da gibt es auch keinen spektakulären Endboss wie in Gears of War 3 am Ende, sondern nach der 10. Welle ist auch tatsächlich Schluss. Das spielt sich zwar an sich ziemlich gut und macht auch wirklich Spaß, weil es ist eben kooperativ, man muss sich absprechen und es funktioniert gut und ist auf höheren Schwierigkeitsgraden dauert es auch durchaus seine Zeit, aber es ist eben nichtsdestotrotz einfach nur ein Abklatsch von Overrun und es ist eben kein echtes Horde, du hast keine Möglichkeiten, dein Spiel in irgendeiner Form zu konfigurieren, also weil in Gears of War 3 hat es ja beispielsweise Mutatoren, die das Spiel doch noch mal ein bisschen verändert haben und du musst mit Klassen spielen. Ich persönlich mag dieses Klassensystem, aber trotzdem würde ich mir eben wünschen, einen klassischen Horde-Modus zu haben, in dem ich das alles selber einstellen kann, in dem ich selber entscheiden kann, wie möchte ich das Spiel mit meinen Freunden spielen, und dann geht das los. Und deswegen ist es vielleicht so ein kleiner Skandal, dass eben kein Horde drin ist. Zumindest für Fans. Ich glaube, den anderen neuen Spielern wird es relativ egal sein.
Ja, ich meine, echte Gears-Fans haben ja auch noch die alten Teile, wenn man Horde noch spielen will. Also so schlimm finde ich es jetzt eigentlich auch nicht. Wenn der neue Modus wenigstens Spaß macht und adäquat Ersatz bietet, dann ist es ja auch in Ordnung.
Ja, denke ich auch. Also das ist, glaube ich, generell, auch was den kompetitiven Multiplayer betrifft, haben ja viele Fans im Vorfeld halt extrem gemeckert, weil sich sehr viel verändert hat in Judgment. Aber grundsätzlich denke ich mir eben auch, ja gut, es gibt ja die alten Teile, die kann man ja trotzdem noch spielen.
Das ist doch die alte Krux bei den Fortsetzungen. Die eine Hälfte schreit immer, es ist nicht mehr wie das alte, ich find's scheiße. Und die andere Hälfte schreit immer nur Fortsetzungen, es gibt keine Innovationen mehr.
Ja, genau.
Also von daher hat man da eh immer die Arschkarte als Entwickler.
Und ganz schlimm ist es, wenn die Personen quasi beides in sich vereinen. Das heißt, sie meckern einerseits, dass nichts Neues gibt, aber sobald was Neues passiert, echauffieren sie sich übermäßig.
Sehr egal. Wie würdest du Judgment jetzt einsortieren innerhalb dieser vier Spiele, die es jetzt in dem Universum gibt?
Meinst du jetzt im Sinne von, wie gut ich es finde?
Ja, oder? Also ist es ein Must, wenn man die Serie mag, oder ist es so ein, kann man mal mitnehmen in der Krabbelkiste, wenn man ein bisschen wartet, kriegt man es für 20 € hinterhergeschmissen. So, weißt du, so, mir fehlt jetzt noch so ein bisschen, für mich klingt es jetzt so, ja, es ist ein Gears, ja, es macht Spaß, aber.
Ja, vielleicht das aber, also weil ich mir bei manchen Sachen selber noch nicht so hundertprozentig schlüssig bin, nichtsdestotrotz muss ich gestehen, ich bin echt so, mein Fanboy-Herz ist gehypt, auf jeden Fall. Also ich zock's gerade rauf und runter, jede freie Minute, die ich mir irgendwie freischaufeln kann, zock ich gerade dieses Gears. Und es macht, also vor allen Dingen im Multiplayer, einfach dermaßen viel Spaß. Also gerade der Overrun-Modus ist großartig. Ich finde grundsätzlich toll, dass sie für Overrun als auch für die normalen Versus-Multiplayer, auch wenn es wenig Karten sind, eigens designte Maps haben. Damit hat man also wirklich das Gefühl, dass die Karten auch für die anderen Spielmodi, Domination, Free-for-All und Team-Deathmatch, dass sie eben wirklich dafür designt wurden und dass sie funktionieren. Also das spielt sich super flüssig. In allen Modi außer Free-for-All und vielleicht auch Team-Deathmatch ist Teamplay absolute Pflicht, was ich selber persönlich extrem cool finde. Und generell haben sie halt viele, viele kleine Details eingefügt, die einfach das Teamplay extrem fördern. Und das mir persönlich sagt es sehr zu. Das ist natürlich, wenn man jetzt der einsame Wolf-Typ ist, der eigentlich nur killen, da irgendwie Leute umrotzen will und sagen will, hey, ich bin hier der große Gears-King, dann ist es wahrscheinlich schwierig, weil der wird vielleicht in Free-for-All noch so ein bisschen seinen Spaß haben, aber ansonsten wird er sein digitales Ego, glaube ich, nicht ganz so groß raushängen lassen können, wie in bevor zu vorigen Teilen.
Ja, eben, also ich meine, wenn man den Multiplayer spielen will, muss man ja eigentlich immer zwangsläufig bei Fortsetzungen zum neuen Teil greifen, weil natürlich ab dem Tag des Erscheinens dann kaum noch Leute auf den alten Servern sind. Für die ist es, glaube ich, eh geschwätzt. So von der Kampagne her ist die, du hast gesagt, das ist ein Vollpreistitel, ist die entsprechend eine Vollpreiskampagne oder ist es eine recht kurze Kampagne und wie steht die im Verhältnis? Du hast gesagt, es hat nicht so ganz so viel Wucht wie die anderen alten Kampagnen.
Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Also da fehlt definitiv so ein bisschen so der letzte Schliff, der irgendwie, dass man so einen fetten Bombast-Gänsehaut-Moment hat. Das schafft's irgendwie nicht. Nichtsdestotrotz ist es aber, wie gesagt, gerade im Koop super spannend. Auch alleine kann man sich das durchaus geben. Man hat ja die normale Kampagne, danach noch so eine kleine Mini-Kampagne, die Nachspiel oder auf Englisch Aftermath. Die quasi zur der Zeit spielt, wo in Gears of War 3 Marcus und Dom nach Asura reisen. Da spielt man quasi zur selben Zeit mit den ehemaligen Kilo-Squad-Mitgliedern.
Ah ja, okay.
Und insgesamt, ja, Spielzeit würde ich jetzt so sagen, 7 bis 9 Stunden auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Das ist okay. Also ich meine, da gibt es Spiele, die weitaus kürzer sind. Aber es flasht einen jetzt halt nicht total. Also ich würde sagen, wenn man jetzt wirklich auf ein reines Singleplayer-Erlebnis aus ist, was wahrscheinlich bei den wenigsten Leuten, die Gears sich kaufen, so sein wird, dann würde ich mir den Kauf überlegen. Aber sobald man auch nur ansatzweise in Betracht zieht, auch mal in den Multiplayer reinzugucken, dann finde ich, würde ich eine absolute Kaufempfehlung aussprechen, auf jeden Fall.
Gut. Ja, das Ganze kann man noch ein bisschen ausführlicher lesen. Bei deinem Test habe ich natürlich verlinkt.
Ah, super, danke.
Und jetzt bin ich ja doch ein bisschen gehypt, also ich gebe es ja zu. Aber ich bin auch großer Bulletstorm-Fan, von daher will ich allein schon die People Can Fly Studio unterstützen. Vielleicht kommt dann doch nochmal ein Bulletstorm 2 raus, was mir ja deutlich lieber gewesen wäre als jetzt ein Gears of War Prequel. Aber man kann ja nicht immer alles haben, ne? Die müssen ja auch Geld verdienen, die Jungs.
Ja, absolut. Ich bin mit einem Gears zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ich war jetzt nicht, also ich fand Bulletstorm auch ganz nett so, aber es war jetzt auch nichts, was mich komplett geflasht hätte. Und ich bin halt Fanboy von Gears und dementsprechend muss man da ganz klar sagen, ich freue mich eher über Judgment.
Gut, dann muss ich es mir wohl doch zulegen und dann werde ich mal eine Runde mit dir drehen.
Ja klar, auf jeden Fall gerne.
Die Kettensägen ölen.
Ja.
Dann danke ich dir für den Besuch. Darfst gerne wiederkommen.
Oh, das freut mich.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss. Ciao.